ARD. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
Die Wärmepumpen in Deutschland haben einen nicht sonderlich guten Ruf, was auch daran liegt, dass offensichtlich viele Fehler gemacht werden beim Einbau und bei der Installation. Wir sprechen darüber mit Jens Dietrich. Er ist vereidigter Sachverständiger für Wärmepumpen und baut mit seiner eigenen Firma in Peitsdorf in Thüringen seit mehr als 25 Jahren Wärmepumpen ein. Herr Dietrich, was ist denn so der krasseste Fall, der Ihnen in den vergangenen Monaten begegnet ist bei Ihrer Tour durch Deutschland als vereidigter Sachverständiger?
Also der schlimmste Fall ist ein Totalausfall einer Wärmepumpe, die vielleicht 4 Wochen nach Inbetriebnahme komplett defekt gegangen ist in einem größeren Wohn- und Geschäftshaus in Nordrhein-Westfalen und die läuft gar nicht und die heizen jetzt ein großes Gebäude mit Elektro 20 kW fast ein Jahr lang. Unglaublich.
Und haben Sie da eine Ursache gefunden?
Ja, also ich habe die Ursache gefunden. Dort hat man zum Beispiel auch von der Planungsseite grobe Fehler gemacht. Also da gibt es so eine Luftwärmepumpe mit Außen- und Innengerät. Und dann hat man die Leitung, die von außen nach innen führt, nicht fachgerecht verbaut, was zu einem Schaden führt, der unreparabel ist. Das heißt also, die können das nicht wieder reparieren. Die ganze Anlage muss neu geplant und neu gebaut werden im Außenbereich. Und das soll jetzt vor Gericht gehen.
Und da geben Sie dann als Sachverständiger, als Gutachter Ihre Einschätzung ab oder wie läuft das?
Also die haben mich dort beauftragt als öffentlich Bestellten mit Beweissicherung, nennt sich das. Und erstmal dort alles festzustellen, was dort so falsch gemacht worden ist. Eigentlich war ich nur wegen der Wärmepumpe dort, aber das sind so viele Sachen, die dort von der Installation her nicht passen, die dann dabei nicht aufgetaucht sind. Und das soll jetzt vor Gericht gehen, weil die dort praktisch den Auftragnehmer haben die den Vertrag gekündigt und wollen auch dort eine neue Anlage haben, weil die ist auch nicht reparabel. Die können die nicht reparieren, weil die Leitung von außen nach innen sich nicht wiederherstellen lassen.
Können Sie das mal ein bisschen beschreiben? Weil die Leitungen gehen ja eigentlich nicht kaputt, oder doch?
Ja, das sind Kupferleitungen, also das ist eine sogenannte Luftwasserwärmepumpe mit einem Außen- und einer Inneneinheit. Und da gehen vom Außeneinheit gehen Kupferrohre nach innen, die das Kältemittel transportieren. So, jetzt hat man dort aus architektonischer Sicht eine Konstruktion aus Beton gemacht, dass man die Wärmepumpe schön versteckt. Hat dazu geführt, dass sie dort laufend zueist und immer wieder Abtauprozess machen muss, was auch schon überhaupt jetzt nicht so hätte gemacht werden dürfen. Und dann hat man die Leitung von außen nach innen mit einem Transporter an der Anhängerkupplung versucht, die Kupferleitung in das Gebäude durch 2x90 Grad Bögen durch ein Leerrohr zu ziehen. Also das war abzusehen, dass die dort abknicken, die Leitung, weil das überhaupt nicht funktioniert. Dann hat man eine dritte Firma beauftragt, die dort die Leitung reparieren sollten. Und das scheint auch nicht funktioniert zu haben, weil die Anlage ist drucklos und funktioniert nicht. Das heißt, wir haben dort festgestellt, das Kältemittel, was dort aufgefüllt wurde, entweicht in der Atmosphäre, was es ja überhaupt nicht darf. Und an die Leitung zu inspizieren ist keine Möglichkeit, weil ein riesen Parkplatz drüber gebaut wurde. Das ist eine Firma, ist das eine eingesessene Firma. Und das ist keine Möglichkeit, das zu reparieren oder sichtbar zu machen. Und das will man auch nicht. Das heißt also, das hätte viel, viel anders geplant werden müssen mit einem direkten Leerrohr, was jederzeit zugänglich ist. Und das ist dort schon also der erste Kardinalsfehler überhaupt.
Das heißt, ich höre jetzt raus, man kann mit der Planung schon einiges versauen.
Also es sollte derjenige, der die aufstellen will, zumindest wissen, welche Randbedingungen beachtet werden müssen. Es gibt für alles ja Planungsunterlagen. Aber die Planung ist der Grundstein oder die Basis für jede zu bauende Anlage. Ob es eine kleine ist oder eine große, ist eigentlich uninteressant. Ne? Weil da wurden die Voraussetzungen geschaffen, was soll die Wärmepumpe machen, was kann die und wie sieht die Peripherie, also das Gebäude, die Technik dann drin aus, um das umzusetzen. Das ist der Grundstock überhaupt.
Das war jetzt der Totalschaden. Gibt es auch Dinge, die immer wieder auftreten, wo Sie sagen, nicht schon wieder?
Also die zu geringe Dimensionierung der Rohrleitung. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich habe für eine Bauherrin im Altenburger Land ein Gutachten gemacht. Da hat eine bekannte ortsansässige Firma, große Firma, eine Wärmepumpe eingebaut und einen sogenannten Monoblock. Es gibt ja sogenannte Monoblockanlagen. Das sind also Wärmepumpen-Kompaktgeräte, die im Außenbereich aufgestellt werden. Und von dort gehen 2 Rohrleitungen ins Haus. Einmal in Vorlauf und einmal Rücklaufheizung. Das Heizungswasser drin. Gell? Hat auch noch eine Besonderheit, sage ich gleich was dazu. So, und in dem Fall steht eben in den Unterlagen von dem Hersteller, ne? Also die schreiben das ja schon rein, idiotensicher eigentlich für die Installateure. Zum Beispiel, dass die Leitung von außen nach innen eine DN40 sein muss. DN40 bedeutet für die Nichtfachleute durchschnittliche Nennweite. Das heißt, also das Rohr, was da reingeht, muss wenigstens 40 mm Lichte haben. Und was ist dort gemacht worden? Was häufig passiert? Dort hat man ein Kunststoffrohr eingebaut oder zwei Stück, die 40 mm Außendurchmesser haben. Und das Kunststoffrohr hat also eine Wandstärke von etwa, ich sage mal, knapp 5 mm. Also haben wir nur noch DN30, DN31. So, das heißt also eine starke Dimension, mehr als eine Dimension zu klein. Und das führt dazu, dass die Wärmepumpe ihre Leistung nicht ins Haus transportiert bekommt und auf sogenannte Hochdruckstörung geht. So, das heißt also, die Anlage geht auf Not aus und die ist dann immer wieder in Betrieb gesetzt worden von Hand, was dazu führt, dass der Kompressor dann Schaden nimmt. Weil das ist dann die Folge. Weil eine Wärmepumpe muss ihre Leistung, die sie produziert, immer aus der Wärmepumpe rausbringen. Und das funktioniert dort in dem Fall eben nicht. Weil ich weiß nicht warum, ob die Installateure sich, ich sag mal, in dem Semester da jetzt freigenommen haben etc. Weil das lernt eigentlich ein Auszubildender wie ein Rohrleiter zu dimensionieren. Heute kann man das alles mit dem iPhone machen. Zu meiner Zeit hat man das mit einer Tabelle rechnen können. Also das ist ja ein alter Hut, das ist nichts Neues. Aber trotzdem scheitern immer wieder die Installateure an einer richtig dimensionierten Rohrleitung. Und das setzt sich bei einer Wärmepumpe, bestraft das praktisch dann die Anlagenfunktion.
Das heißt, DN40 heißt, es müssen 4 Zentimeter Platz sein für das, was drin ist im Rohr.
In dem Fall ist es ein Heizungsrohr. Ja, das muss also dort ein Heizungswasser durchlaufen und da muss 40 mm lichte Nennweite dort Platz sein. Die hätten also mindestens ein Kunststoffrohr mit 50 mm Außendurchmesser machen müssen. Das wäre dann gerade so DN40. Dann hätte die Wärmepumpe auch funktionieren können. Das Dumme ist, das ist alles einbetoniert. Sie müssen sich vorstellen, es ist ein großer Betonsockel. Da steht die Wärmepumpe im Außenbereich drauf. Die Leitungen sind da unter, also durchs Gebäude, durchs Erdreich und durch die Beton danach, nach innen gebaut. Das geht nicht so einfach zu reparieren. Das muss alles weggebaut werden, weggepickert und neu gemacht werden. Und die Bauherrin hat sich jetzt auch Rechtsbeistand genommen. Ich habe dann auch die Beweissicherung gemacht und das wird auch vor Gericht gehen.
Ja, aber ist denn nicht das Installationsmaterial für so eine Wärmepumpe mit dabei? Müssen sich dann die Installateure dann selbst das Zeug zusammensuchen oder wie ist das?
Also es scheint Hersteller zu geben, die das vielleicht mit zusätzlich anbieten. Mit dem Hersteller, mit dem ich jetzt viele Jahre schon arbeite, gibt es das nicht, weil man geht davon aus, dass der Installateur in der Lage ist, eine Rohrleitung zu dimensionieren. Weil die schreiben das ja für jede Größe auch in die Installationsanleitung rein. Welcher Durchmesser bei welchen Leitungslänge ist da zu wählen für welche Maschine, also für welche Größe der Wärmepumpe? Also das ist jetzt, das müssen, wenn jetzt ein Schuster oder ein Bäcker jetzt eine Wärmepumpe baut, der kann das vielleicht nicht wissen. Aber ein Installateur muss das eigentlich wissen.
Also im häufigsten Falle werden die Leitungen offensichtlich zu klein dimensioniert. Ist es schlimm, wenn man es zu groß angeht?
Also wenn man jetzt einen großen Rohrdurchmesser dort einsetzt, ist das nicht tragisch. Das kommt der Wärmepumpennutzung entgegen. Aber es sind ja dann auch wieder ein Kostenfaktor. Größere Rohre hat größere Verbindungsstücke, höhere Kosten etc. Also, aber es wäre natürlich sinnvoller, als zu klein zu dimensionieren. Und da sind wir auch an dem Punkt, selbst das Heizungssystem im Haus bei einem Neubau sind immer wieder Leute nicht in der Lage, das zu dimensionieren. Ich verstehe das alles gar nicht. Da werden die Leitung einfach zu klein gebaut, weil man meint, wir machen das immer so. Ich habe jetzt so einen Fall, da soll ich eine Bauherrin als Sachverständige unterstützen. Die baut ein Mehrfamilienhaus und hat da eben Angst, dass ihr Installateur, der noch kein Mehrfamilienhaus gemacht hat, das nicht so richtig macht mit den Rohrleitungen. Okay, da hat die mich beauftragt, da habe ich dort beim Installateur mal abgefragt, da sollen wir mal die Auslegung von der Wärmepumpe, der Fußbodenheizung und der Rohrnetzauslegung schicken. Ja, Rohrnetzauslegung habe ich bis heute nichts vorliegen, er kann das nicht, hat er mitteilen lassen, das kann er nicht und weiß ich nicht. Und für die Fußbodenheizung hat er einem Hersteller eine Auslegung machen, also eine grobe Auslegung und das hat er mir geschickt. Und das heißt, der würde jetzt wahrscheinlich bauen und macht dort einen Blindflug, baut Rohrleitung, wo er denkt, könnte so sein. Und das wird sich bei einer Wärmepumpe eben rächen, weil wir dort mit niedrigen Temperaturen arbeiten und dann müssen die Volumenströme, Strömungsgeschwindigkeiten und Leistungsübertragung, die müssen da eben passen. Und das zeigt mir eben, dass eine eingesessene Firma mit 3 Mitarbeitern immer bauen über den Daumen. Und das wird bei einer Wärmepumpe nicht. Das wird auf der Dauer ein Problemfall, der sich auch nicht so einfach abstellen lässt.
Also ich höre das jetzt so ein bisschen raus. Im Vergleich zur herkömmlichen Heizung ist die Dimensionierung bei der Wärmepumpe wichtiger. Woran liegt das? Also kann man da irgendwie bei der normalen Heizung noch was drehen? Wie macht man das?
Dann hätte man vielleicht höhere Temperaturen, die man reinfährt in das System. Und hätte dann dadurch, dass höhere Temperaturen sind, hätte man vielleicht noch eine Wärmeübertragung. Der Fußboden wird etwas heißer etc. Und man hätte dann einen größeren Temperaturunterschied zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf. und es hat vielleicht so mit Ach und Krach funktioniert. Aber mit einer Wärmepumpe, wo ich mit niedrigen Temperaturen dort in das System reinfahren möchte oder sollte, brauche ich eben einen bestimmten Übergang zwischen 5 und 7 Kelvin, also 5 und 7 Grad auf der Heizungsseite als Übertragungstemperatur, dass auch die Wärmepumpe ordentlich arbeiten kann. Wenn man eine Wärmepumpe einbaut, zeigen sich die Schwachstellen eines Hauses in der Installation, um es mal so zu formulieren. Weil die haben vorher vielleicht, haben die nicht stattgefunden, weil der Öl- oder Gaskessel höhere Temperatur, da war einem der Fußboden wärmer, man hat es so hingenommen. Aber jetzt, wenn man so eine Anlage umbaut und will die optimieren, dann zeigen sich alle Schwachstellen, die dort gebaut wurden.
Nun haben wir ja schon einige Podcasts gemacht zum Thema Wärmepumpe und da haben Sie mir auch erzählt, dass man an ein bestehendes Heizungssystem eine Wärmepumpe anbauen kann. Woran erkennen Sie denn aber nun, ob die Dimensionierung des alten Heizungssystems eigentlich passt?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Betrieben eine Anlage umbaue, das machen wir ja jetzt praktisch immer parallel, zwei Anlagen bauen wir jede Woche, immer noch so eine Art Tandembau machen wir so, wenn wir das so wollen. Und ich schaue mir das ja dann irgendwann an, ja, bevor wir das Projekt dann, wenn das entwickelt wird, das dann startet. Und dann schaue ich mir als erstes die Rohrdimensionen an, die dort verbaut sind, ob die überhaupt zu der bestehenden Anlage gepasst haben können oder ob die schon zu klein waren. Und komischerweise, da wo wir bauen dürfen, gibt es relativ wenig Ärger mit den Rohrleitungsgrößen. Sollte das der Fall sein, passiert auch, dann empfehle ich, dass wir praktisch das versuchen, so weit anzupassen, ohne das ganze Haus umzubauen, sondern ob man jetzt zum Beispiel dem Hauptstrang im Heizungsraum oder Keller oder wie auch immer dort ein bisschen eine stärkere Rohrleitung anbinden kann, um die Hydraulik dort besser in den Griff zu bekommen. Und das funktioniert eigentlich zu 100%. Also wir haben da gar keine Problematiken, dass wir das nicht umgesetzt bekommen. Aber bei sachverständigen Anfragen habe ich jetzt zum Beispiel, eins geht es auch um einen Streitfall, das ist im Eichsfeld, da hat ein Installateur eine Wärmepumpe eingebaut, der hat wahrscheinlich auch noch nie eine gesehen und hat, wo jetzt eigentlich im Normalfall vielleicht, sagen wir, eine Rohrleitung hingemusst hätte mit einem Durchmesser von 3,5 Zentimetern, eine mit 2,2 Zentimeter eingebaut. So. Das heißt, die Wärmepumpe kriegt ihre Leistung nur zum Teil mit einer geringen Leistung, also mit geringer Heizleistung, da durchgeschoben. Wenn die Heizleistung größer wird, bedeutet das bei einer Wärmepumpe höherer Volumenstrom. So, dann ist die Rohrleitung zu klein und dann geht auch wieder die Wärmepumpe auf Hochdruckstörung, was dazu geführt hat, in dem konkreten Fall, dass die Wärmepumpe zerstört haben. Also die haben den Verdichter zerrammelt. Aber die verstehen ja wahrscheinlich gar nicht, die meisten, was da passiert. Man meint, ach, das ist eine Blackbox, die schalte ich an, da kommen hinten 60, 70 Grad raus und es wird schon funktionieren. Das heißt, also der größte Teil der Installateure versteht die Zusammenhänge gar nicht, die dort passieren, was dazu führt, dass jetzt auch schon Mitarbeiter von anderen Installationsunternehmen die Kunden lieber zu meinem Unternehmen schicken, weil man sagt, die machen das schon länger, die haben da größere Erfahrung. Das zeigt mir eigentlich, dass nach wie vor die Wärmepumpe für viele immer noch eine Blackbox ist.
Und das Ergebnis ist auch, dass die Bevölkerung glaubt, dass das gar nicht funktionieren kann. Kann man so weit gehen?
Ja, also ich sprich dich ja dann rum und sage, ach, das kann nicht funktionieren, das geht kaputt und die Temperatur ist zu gering. Hat so einen konkreten Fall, das gibt es eine Familie, da haben wir in dem Ort, das ist bei Ilmenau oben schon, weiß ich nicht, 20, 30 Anlagen gebaut und da kommt immer zur Empfehlung ein Nächster. Der war wohl zu einer Messe in Erfurt in diesem Jahr und dann hat man ihm empfohlen, dort ein Energieversorger, ach, wir haben Partnerfirmen in der Wärmepumpe, wir geben ihnen drei Adressen. Das war höchst interessant. Von den drei Firmen, die er angesprochen hat, war eine Firma da, hat sich das angeschaut und hat sie ihm gesagt, also das geht bei Ihnen alles gar nicht, die Rohre müssen alle rausgerissen werden, die Heizkörper müssen alle rausgerissen werden, man muss überall Fußbodenheizung, neuer Fußboden, wollen Sie denn nicht lieber eine neue Ölheizung einbauen? Das war praktisch der dritte Betrieb von den drei empfohlenen, von dem großen Energieversorger, der dem diesen Vorschlag gemacht hat. Aber der hat gesagt, das gibt's ja gar nicht, die andere Firma, die baut das überall, wieso wird mir sowas empfohlen? Ende vom Lied, der ist jetzt bei uns gelandet, ich habe mir das angeschaut, wir bauen das und da muss gar nichts rausgerissen werden. Ich muss halt ein paar Dinge hydraulisch beachten, die in dem Haus dann stattfinden, mit dem Heizungsbetrieb, das heißt Absenkzeiten, Heizkörper abdrehen, wieder aufdrehen, das funktioniert eben nicht, denn mit einer Wärmepumpe muss das Temperaturniveau runter, sodass wir auch eine effiziente Betriebsweise bekommen und dazu ist es notwendig, dass alle Heizkörper und Rohrleitungen, die für die Räume, die ständig genutzt werden, in Betrieb bleiben. Und das ist ein Prozess, der bei den Kunden erstmal im Kopf auch ablaufen muss, bis sie verstanden haben, dass das ein bisschen anders wie vorher. Und wenn man das beachtet, ist das schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Das heißt, so eine Wärmepumpenheizung funktioniert so ähnlich wie eine Fußbodenheizung. Da komme ich ja auch nicht auf die Idee, runterzudrehen, wenn ich den Raum verlasse.
Genau, sondern jedes Möbelteil, jeder Tisch, jede Wand, jedes Bett ist ja ein Energieträger. Das heißt also, wenn ich die einen Tag über runterdrehe, meinetwegen auf 18 Grad, dann nehmen ja alle Teile in dem Raum 18 Grad Celsius an. Wandtemperaturen, Tisch etc. Das heißt also, wir haben ja dann eine schlechte Behaglichkeit. Wenn ich die aber 24 Stunden durchweg am Laufen halte, dann habe ich eine Behaglichkeit, weil alle Möbelteile dann diese 22 Grad zum Beispiel auch haben und ich mit einer wenigeren Energiemenge über Heizkörper genauso effizient oder fast so effizient wie mit einer Fußbodenheizung das Haus beheizen kann. Das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern das ist ein einfaches Medium, was man anwenden kann. Muss halt nur wissen, an welchen Drehschrauben ich dann insgesamt bei so einer Anlagenplanung zu drehen habe.
Geht das generell, dass man abends vielleicht zu viel abdreht und damit mehr verbraucht als nötig? Also sollte man die Temperatur halten?
Also das ist eigentlich die Grundlage schon immer für jedes Heizungssystem. Und aber es wird eben aus Spargründen immer zurückgedreht. Ne? Es werden die Thermostate zurückgedreht, es wird hier und da gespart und man verbraucht eigentlich mehr Energie, als wenn man prinzipiell die Heizkreiskurve, also die Vorlauftemperatur von seiner bestehenden Heizung generell nach unten setzt und dafür sorgt, dass die Anlage 24 Stunden mit weniger Vorlauftemperatur mehr Behaglichkeit in das Gebäude reinbekommt. Und man wird feststellen, man verbraucht nicht mehr Energie, sondern eher weniger. Aber das ist in den Köpfen so drin mit der Sparerei, Heizkörper auf, Heizkörper zu. Und damit fehlt uns ja dann, wie gesagt, das heißt in der Energieberatung heißt es Behaglichkeit.
Das kann man auch ganz gut mal ausprobieren im Winter, indem man sich mal direkt vor eine kalte Terrassentür setzt, also vor das Glas, vor die Glasscheibe, die große. Da hat man immer das Gefühl, das zieht, aber das ist es gar nicht, ne?
Und das ist das Temperaturgefälle, was Sie dann im Raum merken. Und das wird ja dann, wie gesagt, mit einem Heizkörper ist es dann so gewesen, die werden dann aufgedreht, dann werden die kochend heiß. Und dann ist der Raum zwar jetzt gefühlt schneller warm, die Lufttemperatur, aber die Behaglichkeit, wie gesagt, die kalten Flächen strahlen ja weiter. Und was auch dazu führt, wenn jetzt wir eine Anlage umbauen, wie gesagt, wir machen jetzt derzeit ja zwei oder drei Neubauten nur, alles andere sind nur reine Umbauten, wo Heizkörper fast überall drin sind, ob Luftwärme oder Erdwärme, es ist alles quer gemischt. Es ist ein Prozess, den Leuten beizubringen, dass die Heizkörper nicht mehr so heiß werden wie vorher und trotzdem der Raum warm wird. Gell? Das wird dann häufig an die Heizkörper gegriffen. Ach, da sind doch nur lauwarm, die Heizkörper sind doch nur lauwarm. Ne? Und das sage ich, ihr müsst auch ganz einfach mal die Temperatur im Raum messen und nicht gucken, ob die Heizkörper warm oder kalt sind, sondern die Raumtemperatur ist das Entscheidende für euch und ihr müsst gucken, dass eure Thermostate auf eine richtige Temperatur gestellt werden. Weil es ist, glaube ich, immer noch nicht, also vielen Bauherren nicht bekannt, was sich hinter den Ziffern auf dem Heizkörperthermostat verbirgt. Also das ist unglaublich, wie gesagt, das viele nicht wissen, dass zum Beispiel die Ziffer 3 ca. 20 Grad Raumtemperaturniveau bedeutend. Ne? Und wenn man jetzt merkt, Temperatur wie 20 Grad will, dann muss ich immer auf die 4 stellen. Dann reicht die 3 nicht aus. Und bei einer Öl- oder Gasheizung, wo man vielleicht vorher 70 Grad Vorlauf oder 60 Grad Vorlauf reingefahren hat, den Heizkörper, wird oftmals argumentiert, ja, da hatte 2 gestanden, da war der Raum immer warm. Ja, warum? Weil mit dieser heißen Temperatur ist der Heizkörper so heiß geworden, dass das Thermostat nach der 2, ich sag mal, bei 19 Grad, 18, 19 Grad abgeschalten hat und diese Restwärme ausgereicht hat, den Raum zu erwärmen. Und das verstehen eigentlich viele Bauern gar nicht, dass das auch anders geht oder sind dann eigentlich überrascht, dass es doch anders geht, aber das ist für jeden erstmal ein Umstellungsprozess in der Beheizung seines Gebäudes.
Jetzt haben wir sehr viel über Fehler gesprochen, die bei den Leitungen gemacht werden können. Gibt es dann auch noch Fehler, die man machen kann bei den Inneneinheiten, bei den Außeneinheiten der Wärmepumpen selbst oder deren Aufstellung?
Also die Aufstellung ist ein wichtiger Punkt. Gerade bei Luftwasserwärmepumpen, die müssen so aufgestellt werden, dass sie immer genügend Außenluft bekommen. Ne? Deswegen heißt es auch Luftwasserwärmepumpe. Die brauchen Luft. Es gibt ja auch Beispiele, wo man der Meinung ist, weil die nicht so schön ist oder weil sie vielleicht lauter ist, man umhaust die mit irgendeinem Holzgebilde etc. und macht nur ein paar Atmungslöcher rein. Das führt natürlich auch dann häufig dazu, dass sie mehr vereist, also dass sie mehr Vereisung hat und mehrfach den Abtauprozess fahren muss, was auch natürlich eine Kostengröße ist im Betrieb und natürlich auch, sagen wir, von der eine Leistungseinbuße der Wärmepumpe als solches ist. Das heißt auch die Aufstellung in Ecken oder Überdachung, das sind auch so Fehler, die gemacht werden. Oder praktisch jetzt gibt es ja viele Geräte, die sehr laut sind im Außenbereich. Gibt es ja viele, die sehr laut sind, die dann mit dem Nachbarn Streit hervorrufen, wenn praktisch der Schall in seinem Schlafzimmer landet von der Nachbarwärmepumpe, die sich bei dem Betreiber der Wärmepumpe gar nicht so groß anhören, aber wenn die Wärmepumpe zum Beispiel den Schall horizontal abstrahlt, dass sie bei einem Nachbarn der Nacht im Schlafzimmer landen. Das sind so Dinge, also die Aufstellung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wo stelle ich die Wärmepumpe aus? Was habe ich vom Gerät? Habe ich eine Splitlösung mit nur einem Ventilator? Oder habe ich einen Monoblock, wo alles drin ist, wo auch ein Verdichter draußen drin ist, der größere Lautstärke hat? Das alles sind Dinge, die ich beachten muss bei einer Aufstellung von einer Luftwasserwärmepumpe zum Beispiel.
Da sind wir wieder bei der Planung vorher. Das also am besten mit dem Installateur durchsprechen, aber eben vorher. Haben Sie vielleicht auch so ein kleines Gerät, mit dem man mal simulieren kann, wie laut die Wärmepumpe für die Nachbarn zum Beispiel am Ende werden kann? Gibt es sowas?
Also man kann das ganz einfach machen. Es gibt ja bei dem Bundesverband Wärmepumpe, da bin ich jetzt schon, glaube ich, 20 Jahre oder 24 Jahre Mitglied. Das kann man auf der Seite kostenfrei einen sogenannten Schallrechner benutzen. Ja, das wird eigentlich jeder Systempartner oder jeder Installateur, der mit Wärmepumpen arbeitet, mal anschauen. Dort kann ich eben genau das simulieren, welche Abstände, welche Wärmepumpe, weil in jedem Wärmepumpendatenblatt stehen die Schallwerte drin. Und die kann ich dort einsetzen in den Schallrechner und dann kann ich relativ gut berechnen, sage ich jetzt mal bis zu 95%, wo wird der Schall sich ausbreiten, wie groß wird der Schall sein, wie laut wird das an dem Punkt bei dem Nachbarn oder wie auch immer sein. Also das sind alles Grundsteine für eine Vorbereitung einer Planung einer Wärmepumpe. Das muss eigentlich jeder machen. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal thematisiert bei unserem einen Podcast. In der Stadt Gera ist es so, wenn Sie dort eine Baugenehmigung beantragen, will die Umweltbehörde wissen, welche Beheizung. Und wenn es eine Luftwärmepumpe ist, wollen die den Aufstellungsort und wollen auch die Schallberechnung prüfen. Um eben genau den Streit zu vermeiden, dass dann die Nachbarn, die auch immer sagen, ja, die Wärmepumpe, die ist laut und das funktioniert alles nicht etc. Ne? Weil oftmals liegt es gar nicht an der Wärmepumpe, sondern an dem Ausführenden, der die dort aufstellt.
Aber könnte man nicht so ein Gerät erfinden und auch nutzen?
Das kann man machen, das geht sicherlich zu bauen. Also da sehe ich jetzt nicht die Problematik. Nur ist es so, da wo wir mit meinem Betrieb Anlagen bauen darf, gell, brauche ich dieses Gerät nicht, weil das die leisesten sind am Markt. Und alle Schallschwellen, die jetzt, als Limitierung sind von Städten, es gibt jetzt überall diese sogenannte TA-Lärm. Ne? Das heißt, technische Aufstellung, Bedingungen, Lärm. Das bedeutet, in Mischgebieten zum Beispiel, das ist fast überall so, darf ab 22 Uhr, darf das nur noch, glaube ich, 36 oder 38 Dezibel die Wärmepumpe im Außenbereich haben und die Geräte. Ja, da gibt es immer wieder Streitfälle, wenn das lauter ist. Und die Geräte, die wir verbauen dürfen, erreichen diese 38 oder 36 dB auch am Tag nicht. Das heißt, damit brauche ich das für unseren Fall dort jetzt gar nicht zu simulieren. Ich kann es aber messen, gibt Messgeräte, wo wir das messen können in der Entfernung und das genau definieren kann, wie groß ist der Schall. Aber für die, für die Sachverständigenarbeit muss ich ja nicht dort das erzeugen. Aber es wäre vielleicht für den einen oder anderen, der mehr so Monoblock-Wärmepumpen baut, wo draußen im Außenbereich eine größere Geräuschkulisse ist, vielleicht ganz hilfreich, sowas zu benutzen, um, den Streit oder die Beschwerden mit den Nachbarn zu vermindern.
Erklären Sie noch mal kurz, also die lauteren Geräte sind die, die alles außen haben.
Wo alles, das sind sogenannte Monoblock-Wärmepumpen. Da ist alles drin, der Kältekreis, Verdichter, alles, was zu einer Wärmepumpe gehört. Und da gehen in das Haus nur ein Vorlauf und ein Heizungsrücklauf rein. Ja? Das heißt, also dort gibt es keine kältetechnischen Anbindungen, Leitungen ins Haus. Das ist eigentlich für die Installateure, die keine Kälteberechtigung, keinen Kälteschein nichts haben, die damit sich auch nicht beschäftigen wollen, die können die so fix und fertig kaufen, gibt es bei allen Herstellern durch die Bank weg. Bei unserem Hersteller, die ich verbauen darf, gibt es hier nicht diese Monoblocks, sondern wir haben diese Split-Anwendung, wo im Außenbereich nur ein Wärmetauscher mit einem Ventilator ist. Und da gibt es eben keine Geräuschkulisse, genau aus diesen Gründen.
Und wo ist dann die Inneneinheit? Wo steht das Teil?
Also das kann bis zu 20 Meter zum Teil wegstehen im Innenbereich, weil die Anbindungsleitungen sind flexibel zu verbauen, also sind dann zu installieren, die Kälteleitung. Und da gibt es eigentlich nur eine Limitierung in der maximalen Anbindungslänge von 20 Metern. Es gibt aber noch eine Besonderheit bei den Monoblöcken, was niemand so richtig auf der Uhr hat. Ja? Das heißt, man stellt die draußen auf, entweder ein Stückchen weiter weg vom Haus, auf den Sockel oder wie auch immer. Und die Leitungen von da draußen, von dem Außengerät, sind ja wasserführend, die ins Gebäude gehen bei Monoblockanlagen, also ein normaler Vorlauf und Rücklauf. Und wenn es jetzt dazu kommen sollte, zu einem längeren Stromausfall, ne, wir wollen das alles nicht hoffen, dass das jetzt kommt mit den ganzen schwankenden Energieversorgung, aber wenn es zu einem Stromausfall kommt, dann ist meinetwegen 2 Stunden der Strom weg. Und wir haben draußen minus 10 Grad. dann können die Monoblockgeräte draußen wegfrieren. Ja, das ist ja bloß Wasser, das dauert 2 Stunden, dann sind die weggefroren, dann sind die draußen, dann ist also der Wärmetauscher zerfroren, dann sind die Schrott. Ja, also die Gefahr birgt auf alle Fälle. Da haben jetzt einige Hersteller sogenannte Armaturen oder Komponenten entwickelt, die ab einer bestimmten Außentemperatur, wenn die unterschritten wird und eine Gefahr des Einfrierens droht, automatisch die Leitung entwässern. So, das ist von der Theorie, ja, kann man sagen, okay, könnte funktionieren, aber das würde nur funktionieren, wenn die Leitungen von außen nach innen so gelegt sind, dass die Leitungen sich automatisch entwässern können. Dass das praktisch, wenn die Armatur öffnet, dass auch das Wasser dann dort auslaufen kann und die Leitung sich entleert. Ansonsten nützt es ja gar nichts. Wenn da jetzt 3, 4, 5 Umlenkbögen gebaut werden nach innen, dass sie wie eine Art Sack bauen oder wie ein U, dann kann das Wasser nicht weglaufen, dann friert sie ihn trotzdem weg. Also das sind Dinge, wenn Stromausfälle längerer Zeit irgendwann mal vielleicht durch die ganze Energieschwankungen mit den Regenerativen und Abschalten von der ganzen Netzkraftwerke, was man da so hört und liest, wird das kommen als Schaden. Und dann wird das Geschrei groß sein.
Da hatten wir vor kurzem mal telefoniert miteinander und auch über das Gebäudeenergiegesetz gesprochen. Und auch über die Idee dieser ganzen aufwendigen Förderung. Und wir sind beide auf dem Punkt gelandet, es wäre besser gewesen, den Preis des Stroms für die Wärmepumpe zu subventionieren, um das nach vorn zu bringen, 10 Cent oder vielleicht noch ein bisschen weniger. Und das wäre es gewesen.
Also, man hätte das einfacher machen können, indem man sagt, okay, jeder, der eine Wärmepumpe betreibt für sein Haus und seine alte Öl- oder Gasheizung komplett ersetzt, dem ermöglichen wir über einen separaten Zähler, wie auch immer, einen, sagen wir mal, subventionierten Strompreis, der bezahlt Maximum für die Kilowattstunde 10 Cent. An der Börse schwankt es ja zwischen 4 und 6, 7 Cent. Der bezahlt eben nur 7 Cent. So, und dann kann sich jeder Bauherr doch ausrechnen, wie lange dauert das, bis meine Investition sich gelohnt hat, durch den niedrigen Verbrauch mit der Wärmepumpe zum Beispiel. Und dann hätte man auch keine Förderung gebraucht. Das ist meine Überzeugung. Weil dieser ganze Förderdschungel, das ist alles nur kompliziert geworden. Das bringt eine Zurückhaltung und man hat das ja limitiert auf diese 30.000 Euro pro Wohneinheit mit der Begründung, dass die Wärmepumpenbranche sich nicht da praktisch ihre Preise hochsetzt. Das war der größte Blödsinn, den ich überhaupt gehört habe, seitdem ich Wärmepumpen baue. Also das ist ja, wie gesagt, wenn ein Markt wächst, kommen mehr Komponenten, mehr Hersteller und die stehen im Wettbewerb und die werden sehen, dass sie ihre Aggregate verkaufen und nicht die Preise hochsetzen, um mehr Geld zu verdienen. Also das, wie gesagt, wer sowas als Behauptung oder als Begründung nennt, hat in Wirtschaftsseminaren bis jetzt geschlafen wahrscheinlich. Und da bin ich der Überzeugung, wenn man da an der Schraube dreht, das ist ja irgendwie angedacht mit dem neuen Messeinrichtungs- oder Messstellenkonzept, was man da angedacht hat, dann wird es eine neue Dynamik geben und man wird mehr Wärmepumpen wahrscheinlich wieder bauen. Ansonsten werden die Kunden, die jetzt eine Öl- und Gasheizung haben, die also jetzt nicht nochmal die getauscht haben, wie viele das Kunden haben das ja gemacht, warten einfach ab und machen gar nichts. Sondern warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und gucken mal, was passiert. Ja, wir werden die CO2-Bepreisung bekommen, ab Januar, die höher ist. Und dann werden wir sehen, wie das jetzt alles mit der Energieversorgung weitergeht, mit den Gasnetzen. Das ist ja alles eine spannende Sache. Zum Schluss ist die Dekarbonisierung beschlossen. In der EU, da gibt es nicht mehr dran zu rütteln. Und da muss jetzt jeder sich selber sein Häuschen versuchen so auszurichten, dass er es in der Zukunft noch bewohnen und beheizen kann oder unterhalten kann.
Das wird die Aufgabe der nächsten Bundesregierung sein, das Gebäudeenergiegesetz vielleicht durch etwas Einfacheres zu ersetzen. Und genau das ist das Thema in unserer nächsten Podcast-Folge. Wir sprechen darüber, was kommen könnte und vor allen Dingen auch, wie man sich jetzt im Moment in dieser Übergangszeit zwischen der Ampel und der neuen Bundesregierung verhalten sollte. Mitnehmen, was im Moment geht an Fördermitteln, lieber abwarten, vielleicht kommt ja noch etwas Besseres. Was könnte das sein? Darüber werden wir sprechen in der nächsten Folge. Die Wärmepumpe wird da definitiv auch eine Rolle spielen. Jens Dietrich war unser Gesprächspartner heute. Er führt einen Fachbetrieb in Peitsdorf in Thüringen und baut seit über 25 Jahren Wärmepumpen ein. Mittlerweile ist er vereidigter Sachverständiger für diese Technologie und in dieser Funktion haben wir heute auch mit ihm gesprochen. Herzlichen Dank.
Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.